Radio Igel, deine Geschichte.
Gesundheit betrifft uns alle. Doch was bedeutet es eigentlich, gesund zu sein? Und wie können Ärztinnen, Ärzte und Forscher dafür sorgen, dass Menschen nach Verletzungen schneller wieder fit werden?
Genau darüber sprechen wir heute. Unser Gast ist jemand, der sich seit vielen Jahren damit beschäftigt, wie der menschliche Körper sich selbst repariert und wie moderne Medizin diesen Prozess unterstützen kann.
Wir freuen uns sehr, heute Universitätsprofessor Dr. Lars-Peter Kammels begrüßen zu dürfen.
Er arbeitet an der Medizinischen Universität Graz und erforscht neue Methoden der plastischen, ästhetischen und rekonstruktiven Chirurgie.
Bevor wir starten, stellen wir uns kurz vor. Ich bin Melina. Ich mache viel Sport. Vielleicht sogar ein bisschen zu viel, denn ich kenne Verstauchungen und blaue Flecken fast so gut wie meine Hausaufgaben. Deshalb interessiert mich das Thema schnelle Heilungen besonders.
Mein Name ist Ilva und ich interessiere mich für Medizin und Technik.
Und ich bin Lara. Ich schaue lieber zu, wie Melina Sport macht, weil das sicherer ist. Zusammen wollen wir heute herausfinden, wie Wissenschaft dabei hilft, dass Verletzungen schneller wieder verheilen.
Was bedeutet Gesundheit heute? Wie verändert sich unser Verständnis von Gesundheit? Und was können Jugendliche tun, um langfristig fit zu bleiben?
Ja, grüß euch. Also zunächst, was ist Gesundheit? Das ist ganz, ganz einfach gesagt. Vor vielen Jahren hat man gesagt, man ist gesund, wenn man keine Krankheiten hat oder Symptome hat. Das ist aber ein bisschen zu einfach gedacht und deswegen hat sich in den letzten Jahren das Bild, was Gesundheit ist, verändert. Und jetzt sagt man, wenn jemand körperlich, geistig oder auch sozial mehr oder weniger gut unterwegs ist, nennen wir es jetzt mal so, oder Wohlbefinden hat. Also das heißt, weitaus mehr als nicht krank sein, ist gesund sein. Also Gesundheit befasst immer das Körperliche, das Seelische und das soziale Wohlbefinden.
Was passiert im Körper, wenn es sich selbst heilt und wie kann die Medizin diesen Prozess unterstützen?
Also was im Körper passiert bei der Heilung, ist, also grundsätzlich muss man sagen, dass der Mensch eigentlich so eine geniale Erfindung ist, weil er das vieles von dem, was wir mehr oder weniger tagtäglich brauchen, und das ist auch darunter die Heilung, dass er das von alleine zustande bringen kann. Und das, was wir probieren jetzt in der Medizin, auch teilweise in der regenerativen Medizin, ist, den Körper bei diesem Prozess zu unterstützen. Ihr müsst euch so vorstellen, dass wir über die letzten Jahre und Jahrzehnte ein deutliches Mehr an Wissen aufgrund von bestimmten Technologien haben, was im Körper passiert. Und durch dieses bessere Wissen und durch dieses bessere Verstehen, wie der Körper funktioniert, auch wie er heilt, gezielter eingreifen können und den Körper dabei unterstützen können zu heilen. Also früher hat man auch immer gesprochen, klassisch von der Reparaturmedizin. Und heute sprechen wir mehr davon von der regenerativen Medizin ein bisschen, weil wir den Körper besser verstehen und ihn gezielt dabei unterstützen wollen zu heilen.
Moderne Wundheilung. Wie behandelt man heute schwere Verletzungen oder Verbrennungen und was ist anders als früher?
Also ganz einfach, um ein bisschen auszuholen, nur ganz kurz zur Erklärung. Heute, über die letzten Jahre, Jahrzehnte, hat sich die Art und Weise, wie wir Patienten mit schweren Verbrennungen behandeln, massiv geändert. Ja, das sind viele Sachen, die zugekommen sind, dass dieses zum Beispiel das Überleben von Schwerstbrandverletzten verbessert hat. Eins ist zum Beispiel sogenannte Brandverletztenzentren. Das sind Zentren, die auf die Behandlung von Schwerbrandverletzten spezialisiert sind. Da zur Erklärung gibt es in Österreich zwei Zentren, das ist Wien und Graz. Aber es gibt auch, wie gesagt, in den letzten Jahrzehnten neben Brandverletztenzentren auch neue Verbandsmaterialien, dass man früher operiert. Es gibt neue Medikamente, es gibt viel bessere Nachbehandlungen und dadurch konnte erreicht werden, dass die Patienten nicht nur eine höhere Überlebenswahrscheinlichkeit haben, sondern auch die Überlebensqualität, also wie sie insgesamt danach im Leben zurechtkommen, sich deutlich verbessert haben. Um jetzt mal ein kurzes Beispiel zu bringen, was dort in den letzten 50 Jahren passiert ist oder was die Auswirkungen war. So in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrtausends, also oder Jahrhundert, dann klingt es weniger schlimm, da war die 50% Überlebenswahrscheinlichkeit für einen jungen Erwachsenen, wenn er ca. 30-35% verbrannter Körperoberfläche hatte. Und heute, also knapp so 60-70 Jahre später, ist die 50% Überlebenswahrscheinlichkeit für einen jungen Erwachsenen wenn er 80% verbrannte Körperoberfläche hat. Das heißt, das Ausmaß, das heute überlebt werden kann, hat sich deutlich verbessert, ja, oder ist deutlich größer geworden. Ja. In den letzten 10 Jahren hat sich die Überlebenswahrscheinlichkeit nicht mehr signifikant verbessert, aber die Überlebensqualität, ja, also wie die Leute überleben. Also heute hat so ein Schwerstbrandverletzter sehr gute Chancen, danach ein ganz normales Leben wieder führen zu können. Und das ist dann auch wiederum wichtig, weil dann sind wir wieder wie bei der anfänglichen Phase, geht es dann natürlich auch wieder, was ist dann Gesundheit? Ja? Der hat vielleicht auch noch eine Narbe oder sonst was, aber er kommt sehr gut im täglichen Leben körperlich, wahrscheinlich auch seelisch und sozial zurecht, weil er wieder zum Beispiel arbeiten kann. Das heißt, es geht mehr wieder, die Leute auch in Richtung Gesundheit zu bringen.
Welche neuen Verbandsmaterialien gibt es denn da?
Also eins von den Materialien, das liest man auch mehr oder weniger immer in den Medien, das ist Fischhaut. Das klingt jetzt im ersten Moment sehr komisch. Das ist eigentlich ein Abfallprodukt der Fischindustrie, weil normalerweise werden diese Häute von Fischen weggeschmissen. Und von dem Fisch, der dort verwendet wird, das ist ein Island, der isländische Kabeljau, da würden normalerweise die Häute überbleiben, aber ihr müsst euch das so vorstellen, die Haut ist natürlich, das Wasser ist da oben eher kalt. Deswegen ist die Haut vom Fisch sehr dick und da sind Inhaltsstoffe drin in dieser Haut, die, wenn man die Haut verarbeitet, man muss die Haut ja trotzdem verarbeiten, dann bleiben diese Inhaltsstoffe in der Haut erhalten und dann können die zum Beispiel, wenn man die auf eine Wunde draufgibt, zum Beispiel auf eine Brandverletzung, auch den Körper bei der Wundheilung unterstützen. Also das heißt, wir haben, so komisch das klingen mag, kann Menschen durch Fischhaut geholfen werden. Wir haben aber auch andere Materialien, so komisch das klingen mag. Wir haben Rinderhaut, die man dezellularisieren kann. Also es kommen so unterschiedliche Materialien zum Einsatz. Und das Interessante ist, dass dahinter Technologien stehen, die aus anderen Bereichen kennt. Also dieses Verfahren teilweise, was dort verwendet wird, nennt sich Gefriertrocknung. Das habt ihr vielleicht noch nie gehört vom Namen her, aber ihr kennt es, weil ihr habt alle sicher schon mal im Müsli so gefriergetrocknete Himbeeren oder Erdbeeren gehabt, die dann erst so trocken ausschauen und wenn man sie in den Mund nimmt oder mit Milch, schmecken sie dann wieder wie normale Himbeeren. Und dieses Verfahren dahinter ist Gefriertrocknung und ein und dieselbe Firma, die für bestimmte Müsli-Hersteller die Früchte gefriertrocknet, macht das zum Beispiel auch mit Haut und diese Haut kann dann bei der Behandlung von Verletzungen eingesetzt werden. So kommt es dann dazu, dass bestimmte Technologien in anderen Bereichen entwickelt werden und in die Medizin kommen. Anderes Beispiel ist zum Beispiel eine Firma, die ursprünglich Stoffbezüge für Autos hergestellt hat. Und die haben Verfahren entwickelt, und das, was daraus entstanden ist, ist genauso ein modernes Hautersatzmaterial oder Verbandsmaterial. Also es kommt relativ häufig dazu, dass Technologien aus einem Bereich in den anderen Bereich transferiert werden.
Technologie in der Medizin. Welche neuen Geräte oder digitalen Methoden helfen Ärztinnen und Ärzten dabei, Menschen schneller zu heilen?
Also wenn man so ein bisschen Technologien redet, grundsätzlich sind so 3 Themen, die uns im Moment wahnsinnig unter Anführungszeichen bewegen oder beschäftigen. Ja, aber das ist in vielen Bereichen, das habt ihr sicher auch schon gehört und ist euch hier ganz klar, eines dieser Themen ist Robotik. Das andere ist natürlich alles mit Digitalisierung oder KI, also künstlicher Intelligenz. Und das dritte große Gebiet ist, was ich vorher schon erwähnt habe, ein bisschen diese regenerative Medizin. Das sind so die heißen Themen. Auf der anderen Seite muss man ganz ehrlich sagen, KI ist auch nur ein Werkzeug. Ja? Also man darf sich da nicht vorstellen, dass das Allheilmittel ist und schon gar nicht Ärzte oder dergleichen ersetzen wird, sondern wir sagen immer, das ist ein Werkzeug, welches man sinnvoll einsetzen muss. Ja? Und das Gleiche bezieht sich darauf, gibt es ein englisches Sprichwort, das heißt, a fool with a tool is still a fool. Also ein Werkzeug von einem Narren eingesetzt, bleibt trotzdem mehr oder weniger, bleibt daraus ein Narr. Sondern deswegen sehen wir diese KI eigentlich nur als Unterstützung, als Hilfsmaßnahme, die uns dabei helfen kann im täglichen Leben. Ja? Unser Ziel ist eigentlich, mehr Zeit zu haben für Patienten. Weil das ist das höchstwahrscheinlich, was sich auch die Patienten am meisten wünschen, weil ihr würdet höchstwahrscheinlich auch lieber von einem Menschen behandelt werden als von einem Roboter, auch wenn der vielleicht eine künstliche Intelligenz hat. Aber dass er uns dabei unterstützt, ja, bei bestimmten Befunden oder wenn bestimmte Dokumente geschrieben werden, wie so Arztberichte, Entlassungsberichte. Das wäre natürlich schön, wenn wir bestimmte Sachen nicht mehr machen müssten, sondern die KI übernimmt. Und wir dann das noch einmal checken und dafür vielleicht Zeit mehr haben, mit dem Patienten zu reden oder mit dem Patienten über seine Ängste und Sorgen zu reden. Also insofern ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema, gerade auch Digitalisierung und KI in der Medizin. Das bewegt uns alle, aber nahezu alle anderen Berufe auch. Und wie gesagt, sonst gibt es noch andere Themen, die natürlich in der Medizin genauso diskutiert werden woanders, ja. Also KI spielt sicher eine Rolle. Keiner von uns kann jetzt genau sagen, in welchem Ausmaß das sein wird. Wir sagen immer davon, dass die Berufe ermöglichen wird, wo wir jetzt noch nicht einmal eine Ahnung haben, dass wir diese Berufe brauchen werden. Ja, und das Gleiche gilt auch für die Medizin.
Welche neuen Berufe würde es dann in der Medizin geben?
Naja, es wird höchstwahrscheinlich auch viel in die Richtung gehen, weil wir ja vorher gesagt haben, wir werden viel mehr mit den Patienten kommunizieren, vielleicht auch wieder mehr Zeit haben. Da wird es, wie gesagt, Berufe geben, auch in die Richtung, mehr mit den Leuten zu schulen, wieder auch im Bereich Kommunikation und solche Geschichten. Auch diese Schnittstelle zwischen Arzt, Pflege und anderen Berufsgruppen und der KI. Also da werden sicher viele neue Berufsgruppen entstehen und teilweise muss man ganz ehrlich sagen, Berufsgruppen, wo wir jetzt noch nicht einmal wissen, dass wir sie brauchen werden. Ja? Also ich sage immer, die Medizin, wir können nur eine kurze Zeit realistisch voraussehen. Das sind einige wenige Jahre und alles andere wissen wir heute noch nicht mehr. Man darf nicht vergessen, als ich studiert habe und das ist jetzt doch schon ein bisschen her, da hat sich das medizinische Wissen alle 3, 4, 5 Jahre verdoppelt und mittlerweile sagt man, dass sich das medizinische Wissen alle 2 Monate verdoppelt. Das heißt, es wird in Zukunft auch ganz wichtig sein zu trennen, was ist wichtig und was ist unwichtig. Ja? Und dabei, glaube ich, wird KI uns dabei unterstützen. Auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass heute vieles dieses Wissen, neuen Wissens, schon über KI generiert wird. Ja? Und da braucht man natürlich dann Leute, die viel Zusammenhänge verstehen und die dann die hinterfragen können. Kann denn das überhaupt sein, was uns da die KI vorschlägt? Also wir sagen immer im Moment, der gesunde Menschenverstand und die Allgemeinbildung wird in Zukunft immer wichtiger werden. Ja? Höchstwahrscheinlich irgendeinen kleinen Prozess bis in die Details zu verstehen, das wird die KI genauso können. Aber die großen Zusammenhänge, wie ein Mensch funktioniert als Ganzes, dazu werden wir immer noch die Menschen brauchen, auf jeden Fall.
Welche Entwicklungen könnten in den nächsten 10 bis 20 Jahren besonders wichtig werden?
Also ich habe es vorher schon kurz erwähnt, so die Hauptgebiete wird sicher sein robotisch, also robotische Chirurgie zum Beispiel kommt viel im Einsatz, wobei das im Moment ganz ehrlich gesagt noch eigentlich nicht richtige Roboter sind, weil die Operationen werden immer noch durch die Chirurgen durchgeführt, sondern wir nennen das eigentlich Telemanipulatoren. Der Arzt macht eine Bewegung und es wird dann eine andere Bewegung durch den Roboter umgesetzt, das heißt operiert. Tun wir schon noch selber. Aber es kann genauso gut sein, dass irgendwann einmal bestimmte Sachen, die komplett vom Roboter übernommen werden. Ja? Also das ist sicher ein Bereich, der im Kommen ist und stark kommen wird. Und dann haben wir vorher schon gesagt, kurz Digitalisierung, KI, regenerative Medizin, das sind natürlich Gebiete, die in den nächsten Jahren noch viel mehr kommen werden, weil wir auch jetzt davon ausgehen müssen, dass unser Wissen immer mehr werden wird und wir Sachen immer besser verstehen.
Könnten Sie sich vorstellen, dass auch große Fehler passieren könnten, wenn ein Roboter eine OP übernimmt?
Naja, genau darum geht's. Es geht teilweise, es können natürlich, muss man auch ehrlich sein, Menschen Fehler machen. Aber ich glaube ganz einfach, das Emotionale ist, dass uns derzeit noch lieber wäre, glaube ich, dass uns ein Mensch operiert, als dass irgendeine Maschine uns operiert. Wie wir auch immer noch gerne haben, dass es in einem Flugzeug einen Piloten gibt. Auch wenn wir ganz klar sagen müssen, ist es nicht mehr unbedingt notwendig. Aber dieses Gefühl zu haben, da ist ein Mensch dabei, der zur Not eingreifen kann, das ist, glaube ich, psychisch sehr wichtig. Und das dürfen wir ja auch nicht unterschätzen, weil wir haben ja ganz am Anfang gesagt, Gesundheit ist körperliches, seelisches oder geistiges plus soziales Wohlempfinden. Ja? Das heißt, das spielt eine Rolle und ich möchte es im Moment noch nicht ganz ehrlich haben. Wenn ich wüsste, dass mich da ein Roboter operiert und da ist kein Mensch dabei, hätte ich höchstwahrscheinlich noch ein bisschen Angst. In anderen Bereichen hätte ich höchstwahrscheinlich weniger Angst, wenn die KI ein Röntgenbild analysiert und ein Arzt dann das nachher nochmal kontrolliert, da hätte ich höchstwahrscheinlich weniger Angst, als wenn dann jemand plötzlich wirklich mich aufschneidet und mich operiert. Aber wie gesagt, man muss auch immer davon ausgehen, jetzt. Vielleicht wird die nächste Generation an Menschen schon damit so groß, dass sie dann keine Fragen stellen wird. Ich kann mich noch erinnern, im letzten Sommerurlaub waren wir in San Francisco und da gibt es die alleinfahrenden Taxis. Und wir sind da am Anfang eingestiegen und das war für mich ein komisches Gefühl, dass da kein Fahrer sitzt, ja. Und ganz ungut. Aber ich wette oder ich traue mir zu sagen, dass die nächste Generation damit groß werden wird. Und für die ist das höchstwahrscheinlich überhaupt kein Problem, dort einzusteigen in ein Taxi. Und vielleicht wird die nächste Generation auch ganz anders denken und sagen, ob das jetzt ein Mensch macht oder ein Roboter, ist mir komplett egal. Hauptsache, es wird gut. Aber ich gehe immer noch davon aus, dass wir sehr, gerade im Bereich der Medizin, auch diese soziale, persönliche Interaktion zwischen Menschen haben wollen und nicht zwischen Mensch und Roboter.
Was macht Forschung spannend? Und wie erklärt man komplexe Themen, so dass auch Jugendliche sie gut verstehen können?
Also was macht Forschung spannend, ist einfach die Zukunft gestalten zu können. Das ist, glaube ich, das Interessante. Vielleicht einerseits mit der Forschung medizinisches Wissen zu generieren, was einen direkten Nutzen dann hat für den Menschen. Das ist super spannend. Auf der anderen Seite macht es natürlich auch irrsinnig viel Spaß, die nächste Generation an Ärztinnen und Ärzten mit auszubilden. Ja, weil die Chance ist relativ groß, das ist ganz eigener Egoismus. Die Chance ist groß, wenn ich Ärzte später brauche, weil ich alt bin, dann wird das eher eure Generation sein, die mich dann behandeln wird. Und deswegen habe ich ein ureigenes Interesse, dass daraus gute Ärztinnen und Ärzte, gute Pflege wird. Ja. Wie ist das mit der Wissensvermittlung? Ich sage es ganz ehrlich, schwierig, weil man sich häufig anpassen muss, natürlich mit bestimmten Begriffen. Und man sich überlegen muss, wie vermittelt man welcher Altersgruppe was. Ja, aber es ist lustig. In Wirklichkeit ist es lustig. Und je einfacher man und je direkter man das an Beispielen, glaube ich, vermitteln kann, umso lehrreicher ist es. Aber es ist schwierig, weil wir, wie gesagt, häufig in einem Fach Chinesisch reden, das keiner versteht. Ich kann mich nämlich noch erinnern, am Studium, da war ich in einem Krankenhaus. Und da hing ein Plakat, es hat sich bei mir wirklich eingeprägt, da lag ein Patient in einem Bett und vorne haben sich zwei Ärzte unterhalten über den Patienten und dann hat der Patient gefragt, ob die Ärzte auch Ausländer sind, weil er kein Wort verstanden hat. Ja? Also das ist unser großer Fehler, wir lernen in diesem Fachvokabular zu reden und manchmal fällt es dann schwer, dieses Wissen zu vermitteln. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass wir lernen, dieses Wissen, das wir haben, leicht verständlich den Patienten, Angehörigen, aber auch in dem Fall an der Universität natürlich auch Studierenden und dergleichen zu vermitteln haben. Ja, das ist, glaube ich, mit sehr schwierig, aber es macht Spaß.
Was interessiert Sie momentan am meisten?
Interessieren tut mich viel. Das ist, glaube ich, ein Spezifikum für mich. Mich interessiert neben der Medizin viele Faktoren, weil ich probiere immer unterschiedliche Betrachtungsweisen zu erlangen. Ich glaube, es ist immer wichtig im Leben unterschiedliche Positionen einzunehmen, um bestimmte Sachen zu verstehen. Das ist auch manchmal wichtig, einfach in der Interaktion mit anderen Menschen sich in die Position des anderen zu versetzen, um zu verstehen, warum diese Person so handelt. Und das ist jetzt bei mir nicht nur, dass es mich jetzt interessieren würde, wie es euch geht, sondern auch bei anderen Themen. Warum läuft manche Sachen jetzt im Moment so, wie sie sind? Also kann man jetzt sagen, im Bereich der Politik oder auch andere Sachen. Also diese Fragen beschäftigen mich schon tagtäglich. Ja, und im Moment ist halt, glaube ich, eine Phase, wo wir vor Herausforderungen stehen, aber gleichzeitig sind diese Herausforderungen auch Chancen. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Bestimmte Sachen auch immer erkennen, dass sie neben einer negativen Seite auch eine positive Seite haben, nämlich die Chance, was zu verändern. Und die Neugierde gehört dazu. Neugierig bin ich auch. Aber das gehört hierzu, zu Forschern oder Wissenschaftlern und Ärzten dazu, dass sie neugierig sind.
Wie arbeitet ein Forscher jeden Tag? Und warum ist Neugier eine der wichtigsten Eigenschaften, besonders für junge Menschen?
Wie er arbeitet, von in der Früh bis am Abend, mit viel Elan und Freude, normalerweise. Ich kann euch mal ganz kurz einen typischen Tagesablauf schildern. Also normalerweise bin ich circa um 6.30 Uhr im Krankenhaus in der Früh. Dann checke ich nochmal meine ganzen E-Mails, weil man da am meisten Zeit hat. Und dann fangen wir an mit 7 Uhr, dass wir bestimmte Patienten zum Beispiel auf der Intensivstation uns anschauen. Dann haben wir eine sogenannte Morgenbesprechung, wo wir immer schauen, was war am Tag davor, was ist für den heutigen Tag geplant, zum Beispiel an Operationen. Und dann besprechen wir auch die Patienten, die auf der Station sind. Und danach ist dann häufig entweder, dass man klinisch arbeitet, das heißt in die Ambulanz geht oder operiert. Und dann haben wir auch meistens so bestimmte Forschungstage oder Besprechungen auch über Forschung. Das heißt, da werden dann neue Ergebnisse diskutiert, dann werden bestimmte Publikationen besprochen. Und dann gehört natürlich auch mit einer bestimmten Aufgabe dazu, viel organisatorische Sachen zu machen. Ja, und das ist dann mehr oder weniger die Zeit bis zum späten Nachmittag oder Abend. Und dann meistens auf dem Weg nach Hause kommen dann nochmal Fragen, die man sich dann idealerweise notiert für den nächsten Tag. Und das ist auch so eine Angewohnheit, das kann ich auch nur jedem empfehlen, bevor man ins Bett geht, immer dran denken, was am Tag gut gelaufen ist. Nicht sich damit zu beschäftigen, was jetzt mies war. Also in dem Fall nicht immer dran denken, wenn man eine schlechte Note hatte, ich habe heute eine schlechte Note gehabt, sondern an die positiven Sachen zu denken, weil das ist viel besser zum Einschlafen. Ja, und dann beginnt der nächste Tag. Der große Vorteil ist wirklich, dass bei uns fast kein Tag wie der andere ist. Ja, also ich denke mir immer, das ist das Schöne an meinem Beruf, dass wir zu einem bestimmten Prozentsatz nicht wissen, was morgen passiert oder übermorgen passiert. Und Neugierde ist dazu. Neugierde ist eines meiner Triebfedern und das andere ist schnell Langeweile. Ja. Also ich brauche immer neue Sachen, neue Informationen, sonst bin ich schnell gelangweilt.
Was finden Sie am spannendsten bei Operationen?
Also ich finde, das Interessante an Operationen ist immer das, dass man sofort eigentlich ein Ergebnis hat. Ja. Man merkt relativ schnell, ob eine Operation funktioniert hat, dass man das, was man sich vorgenommen hat, auch umsetzen konnte. Und das ist der große Vorteil. Also der große Vorteil bei der Chirurgie, man hat relativ schnell Feedback und dadurch auch viele Glücksmomente. Und das ist der Vorteil auch gegenüber bestimmten anderen Bereichen. Deswegen sage ich auch immer, bestimmte Charaktere suchen sich auch in der Medizin bestimmte Aufgaben oder Bereiche aus. Ein Internist denkt anders als ein Chirurg. Ein Kinderarzt ist anders wiederum. Und wir Chirurgen sind immer relativ schnell. Wir brauchen, ich sage immer, ein bisschen Action. Also uns wird schnell langweilig. Und was gut ist, wenn nicht jeder Tag gleich läuft, das ist ein bestimmter Charakterzug. Aber auch gleichzeitig, dass man schnell ein Ergebnis sieht. Ja. Natürlich braucht manche Sachen, bis man dann endgültig beurteilen kann, ob das gewünschte Ziel erreicht hat. Aber man hat relativ schnell Feedback.
Hat man als Chirurg eigentlich auch Angst vor OPs?
Na, ich glaube, Angst wäre, die ist der falsche Begriff, sagen wir mal so, oder wäre falsch. Ja? Also grundsätzlich sollte man schon die Sicherheit haben, dass man weiß, was man tut und dass man vor dem Eingriff keine Angst hat. Wichtig ist meines Erachtens mehr ein bisschen unter Anführungszeichen Respekt oder Ehrfurcht. Und vor allem, was man nie vergessen sollte, ist, dass da ein Mensch, dass wir einen Menschen behandeln. Ja? Wir behandeln jetzt nicht nur einen Beinbruch oder dergleichen, sondern wir haben einen Menschen mit einem Beinbruch. Und das macht einen gewaltigen Unterschied, ob man probiert, den Menschen daran zu erkennen oder nur mehr oder weniger die Diagnose. Also ich hau mir das Knie an, verletze mir das Knie, dann könnte ich sagen, ja, ist eine Knieverletzung oder es ist die und die Person mit einer Knieverletzung. Und das macht das auch spannend, weil vielleicht bei der einen oder anderen Person die gleiche Verletzung vielleicht ganz was anderes bedeuten kann. Der eine sagt, das ist jetzt halt eine Verletzung, ist wurscht. Und der andere ist vielleicht dadurch massiv eingeschränkt oder sonst irgendwas. Und das ist das Interessante auch dran, den Menschen mit einer Erkrankung zu erkennen und nicht nur die Erkrankung.
Was würden Sie meinen, operieren Sie am häufigsten?
Was wir am meisten operieren? Wir haben sicher jetzt in unserem Fachbereich am meisten, also ich würde jetzt sagen, wir haben sehr, sehr viele Verbrennungen, wir haben sehr viele schwere Handverletzungen, aber wir haben ein ganz breites Spektrum. Das ist der großen, oder warum mich die plastische Chirurgie so interessiert hat, ist einfach die, wieder, mich interessieren viele Sachen, wir sind von Kopf bis Fuß, von draußen bis drinnen, mehr oder weniger aktiv, das hat mich immer begeistert. Und das macht unser Fach so speziell. Ja. Wir haben vier Bereiche, unser Fach. Das eine ist die rekonstruktive Chirurgie nach Trauma und Unfällen oder Krebserkrankungen. Dann haben wir die ganze Handchirurgie. Also wenn ihr euch einen Finger abschneidet und der Finger muss wieder angenäht werden, dann kommt sie zu uns. Das andere ist dann die Verbrennungschirurgie und Verbrennungsbehandlung. Das ist die dritte Säule. Und dann die vierte Säule ist vielleicht die Säule, für die man im ersten Moment plastischen Chirurgien am meisten in Verbindung bringt, sind so ästhetische Operationen, auch wenn das bei uns an der Klinik ein Mini-Mini-Teil ist und der großteils rekonstruktiv ist. Also das heißt, wir haben ein extrem breites Spektrum auch an Operationen. Aber das macht spannend.
Okay. Vielen Dank, Herr Professor Kamholz, für die interessanten Einblicke in Ihre Forschung und dafür, dass Sie uns gezeigt haben, wie moderne Medizin Menschen helfen kann, gesünder zu leben und schneller zu heilen.
Danke.
Radio Igel. Radio Igel, deine Geschichte.